Guten Morgen miteinander. Schön, seid ihr alle da. Wieder aus der Ferien zurückgekommen. Die einen sind immer noch in der Ferien. Die sind heute nicht da, aber das macht nichts. Ja, ich glaube, das letzte Mal, als ich hier auf der Bühne gestanden bin zum Predigen, hatte ich noch leicht längere Haare gehabt. Das ist jetzt ein bisschen anders. aber das zeigt auch, dass ich auch länger nicht mehr predigt habe. Es ist langsam Zeit. Und letztens habe ich mal darauf aufmerksam gemacht worden, dass ich aus den Psalmen in meiner ganzen Zeit da eigentlich noch fast nicht aus dem Alten Testament habe predigt. Und ich denke, ich werde mich darum, so in der nächsten Zeit, wenn ich predige, werde ich mir alttestamentliche Texte zuwenden und probiere in dem auch, das nochmal ein bisschen näher zu bringen, uns allen für unser persönliches Bibellesen, damit wir ein bisschen mehr Sicht wieder haben können, eben für die Bedeutung des Alten Testament für uns heute. Weil wir haben so viel zu tun mit dem Neuen Testament, wir leben sozusagen im Neuen Testament. Und das ist es gut, wenn man nicht vergessen, dass es das Alte noch gibt, wenn man nicht vergessen, dass es gleich eben wichtig ist, dass es das Alte gibt und dass es nicht einfach irgendetwas ist, wo mit Jesus sich in Luft aufgelöst hat. Mein Professor für Altes Testament an der STA hat uns immer wieder eingeschärft, dass mit Nachdruck gesagt, das Alte Testament war die Bibel von Jesus und von den Aposteln. Jedes Mal, wenn jemand im Neuen Testament von der Heiligen Schrift redet oder sagt, es steht geschrieben oder irgendwie so etwas in die Richtung, dann reden sie über etwas, das zwischen 1. Mose und Malachi steht und nicht etwas, das zwischen Matthäus und Offenbarung steht. Vielleicht in einzelnen Fällen ist es so, dass jemand mal etwas erwähnt, was ein anderer Kollege geschrieben hat. Aber grundsätzlich beziehen sich alle, wenn sie von der Heiligen Schrift reden im Neuen Testament, aufs Alte Testament. Und das soll uns ein bisschen hellhörig machen. Das heisst nicht, dass das Neue Testament nicht Heilige Schrift wäre, aber es heisst, dass wenn wir den Hintergrund und den Boden von dem möchten ausheben, was wir im Neuen Testament lesen, dann müssen wir nicht im Neuen, sondern im Alten Testament suchen. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Paulus, Petrus und die anderen neutestamentlichen Autoren haben ganz selbstverständlich bei dem, was sie geschrieben haben, was sie gedacht haben, an den Gott gedacht, wo sie durch die Heilsgeschichte, die uns im Alten Testament begegnet, wo sie dort kennengelernt haben. Und der Gott, der sich eben ein für alle Mal in Jesus auch gezeigt. Durch die ganze Kirchengeschichte bis heute hat es und gibt es immer noch Personen, die die Autorität des Alten Testament grundsätzlich in Frage stellen oder sogar so weit gehen, zu sagen, dass es überhaupt nicht die Bibel ist. Wo sie gänzlich rausstreichen und sagen, alles, was sich aufs Alte Testament bezieht, das ist überhaupt nicht wahr. Aber die Bibel, die hat einen roten Faden. Sagen wir mal, eine Botschaft, wo von Anfang an, von den ersten Kapiteln, das erste Buch Mose, Kapitel 1, Vers 1, bis ins allerletzte Versli von der Offenbarung 22, der Vater geht von Anfang bis Schluss durch. Er fängt nicht erst mit Jesus an, er hört auch nicht mit Jesus auf, sondern er geht von Anfang bis zum Schluss durch die ganze Bibel durch. Ein Vater, der auf sich selber aufbaut. Eine Bildsprache, eine Bezugssprache, wo geschichtliche und thematische Bezüge zusammen verwoben werden zu einem Teppich, auf dem wir schlussendlich das Gesicht von Jesus, das Kreuz und das leere Grab können entdecken, können sehen und können auch verstehen. Und ein Thema, eines von diesen roten Fädenteil, oder kann man vielleicht sagen, eine Botschaft eben, wo Gott von Anfang bis Schluss in dieser Bibel immer wieder thematisiert, wo er immer wieder zur Sprache bringt, immer wieder auch selber mal eine Emphasis setzt, eine Betonung setzt, das ist das Thema Erwählung. Und das ist etwas, das ist Gott ganz wichtig. Sehr wesentlich. Wenn wir ein bisschen nachforschen, dann merken wir zum Beispiel auch, dass Gott, Jesaja 42, den Begriff erwählt, sogar auf Jesus höchstpersönlich anwendet. Das ist nicht irgendetwas Nebensächliches, auch nicht für uns, wo wir ja auch Erwählte genannt werden, sondern es ist etwas Zentrales, wo auch nicht erst mit Jesus anfängt, nicht einmal mit Abraham erst anfängt, sondern ganz am Anfang bis zum Schluss durch die ganze Bibel durch. Ich möchte euch dazu ein kurzes Video zeigen. Genau, ihr könnt einfach schauen.
Die Bibel ist ein wichtiges Buch, aber sie ist echt lang.
Ja, es ist eine Sammlung von vielen Büchern, die über einen langen Zeitraum hinweg geschrieben wurden. Aber alle zusammen erzählen eine einheitliche Geschichte.
Was ist also die Geschichte der Bibel?
Nun, sie beginnt damit, dass sie uns einem wunderschönen Geist vorstellt, dem Schöpfer aller Realität, einem Wesen namens Gott. Und er hat die Macht, das dunkle Chaos der noch nicht geschaffenen Welt wegzunehmen und Ordnung, Schönheit und einen Garten voller Leben zu erschaffen.
Und um diesen Erfolg zu krönen, ernennt Gott diese Geschöpfe, die sogenannten Menschen.
Oder auf Hebräisch Adam.
Und sie sind als Gottes Ebenbild geschaffen.
Das bedeutet, sie haben den Auftrag, diese schöne Welt im Namen Gottes zu regieren, indem sie all ihre Möglichkeiten nutzen und noch mehr Schönheit und Ordnung schaffen.
Dies ist eine Geschichte über Menschen, die ihre Macht nutzen, um sinnvolle lebensspendende Arbeit zu leisten. Aber die Frage ist, wie?
Ja, die Menschheit steht jetzt vor einer Entscheidung, die durch einen Obstbaum repräsentiert wird. Die Menschen könnten sich mit Gott zusammenschließen und finden Freiheit, indem sie auf sein Wissen über Gut und Böse vertrauen.
Oder?
Sie könnten die Macht ergreifen und Gut und Böse selbst definieren. Aber Gott warnt sie, dass sie das umbringen wird.
Und sie hören die Stimme einer dunklen, geheimnisvollen Kreatur, die ihnen sagt: Die Wahl ist leicht. Nehmt die Frucht, sie wird euch Macht und Freiheit geben, die Welt nach euren eigenen Regeln zu regieren.
Als Folge davon werden sie misstrauisch und selbstschützend. Es führt zu zerbrochenen Beziehungen, gewalttätigen Machtergreifungen und letztlich zu einer ganzen Zivilisation, Babylon, die das Böse neu als das Gute definiert hat. Und so zerstreut Gott dieses korrumpierte menschliche Projekt.
Und hier nimmt die Geschichte der Bibel eine wichtige Wendung. Wir zoomen rein in die Geschichte eines Mannes und einer Frau, die aus Babylon kommen. Abraham und Sarah.
Ja, Gott verspricht, dass von ihnen ein neues Volk kommen wird. Eine Nation, die eine weitere Chance hat, die richtige Wahl zu treffen. Und wenn sie Erfolg haben, wird dies der übrigen Menschheit diesen neuen Weg nach vorn eröffnen.
Und deshalb handelt die restliche Geschichte der Bibel von dieser Familie.
Und sie verläuft nicht gut. Trotz Gottes persönlicher Führung gibt Abrahams Familie derselben Versuchung nach, Gut und Böse unabhängig von Gott und nach ihren eigenen Regeln neu zu definieren.
Selbst als ihre besten Leute an der Macht waren, Herrscher, die Gottes Führung liebten und göttliche Weisheit besaßen, sogar sie gaben nach.
Und so wurde Israel von seinen eigenen Propheten gewarnt, dass diese Entscheidungen das Volk zurück nach Babylon führen würden. Diesmal als besiegte Gefangene, die im Exil leben. Genau das passiert.
Selbst mit Gottes persönlicher Führung scheitert Israel. Also, wem kann es gelingen?
Nun, die Propheten sagten, dass die Geschichte noch nicht zu Ende ist. Gott wird einen neuen Anführer nach Israel schicken, um für ihre Fehler einzutreten und die Herzen und den Verstand der Menschen zu verändern, damit sie die richtige Wahl treffen können.
Und so endet der Teil der Bibel, der das Alte Testament genannt wird. Und diese Verheißungen bleiben im Raum stehen.
Und dann geht die biblische Geschichte im Neuen Testament weiter. Wir werden einem Mann vorgestellt, der aus dem Geschlecht von Israels Königen stammt, Jesus von Nazareth. Und er sagte, dass er all diese Versprechen zu ihrer Erfüllung bringen würde.
Er stellte sich dem...
Ja, wieso blende ich das jetzt vor Jesus aus? Es wird gar nicht klar. Beim Thema Erwählung, also das ist jetzt auch mehrmals thematisiert worden. Ich hoffe, ich habe den Bogen nicht zu weit gespannt, dass wir jetzt abgelenkt sind davor, dass wir die ganze Bibel vor Augen haben. Beim Thema Erwählung geht es um etwas ganz grundsätzlich. Das ist eine Botschaft, die Gott immer wieder durch verschiedenste Leute in die Welt gesetzt hat, an verschiedenste Leute angebracht hat. Ein Thema, das mit unserem Auftrag als Menschen grundsätzlich zu tun hat. Und zwar fängt das eben schon in den ersten Kapiteln der Bibel an. Wir können das das Thema Erwählung natürlich auch in verschiedene Unterkategorien machen und eine fette, jahrelange Serie daraus machen, wie ich das mit dem Epheser gemacht habe. Da kann man zum Beispiel darüber reden, ja, zu was erwählt uns Gott? Was ist denn das für Erwählung, die dort an den verschiedenen Staffeln stattgefunden hat? Oder bei uns, was hat das mit uns zu tun? Oder wieso erwählt Gott Menschen? Oder überhaupt, was hat das auf sich? Ich mache mal ein paar Beispiele von Erwählung, die eben durch die Geschichte vom Alten Testament bis hin ins Neue Testament vorgekommen sind. Zum einen, Gott erwählt Menschen zum Retten. Also ein Prototyp nennt man das. Also eine Vorzeigefigur, die ein fertiges Produkt soll darstellen. Ist der Mose gewesen. Der Mose ist sozusagen das Vorzeigemodell, das Jesus soll darstellen, indem er das Volk aus Ägypten rausgeführt hat, aus der Sklavschaft in die Freiheit. Da gibt es auch Menschen, die Gott erwählt, einen besonderen Dienst zu vollstrecken. Zum Beispiel hat Gott den Aaron, den Bruder von Mose, und seine ganze Nachkommenschaft als die Priesterschaft von Israel erwählt. Er hat gesagt, die dürfen kein Land besitzen, die sind mir die Erstlingsfrucht von Israel. Sie gehören nur mir und sie dienen darum nur mir. Das sind die Priester. Und Leviten, das ist der Stamm, wo sie daraus kommen, die sollen ihnen helfen dabei. Das war ihr Job. Das war ihre Erwählung. Dann gibt es auch noch Leute, die Gott zum Herrschen erwählt hat. Also der erste davon war der Saulus. Den kennen wir. Da hat Gott auch gesagt, Samuel, gang zu dem und tu ihn zum König erkoren. Er hat gar nicht wählen. Der, wo sie dann endlich wollten krönen, der ist dann nie zu finden gewesen. Und dann haben sie ihn gefunden, hat sich irgendwo hinter einem Holzscheitel versteckt. Das ist der erste König von Israel gewesen. Aber auch der David ist ein König gewesen, wo Gott selber erwählt hat dazu. Während der andere König noch gelebt hat, hat Gott Samuel zum Isai geschickt und hat dort eben einen König auswählen. Ein König, den Gott vorher schon erwählt hat. Dann gibt es noch Handwerker, die besonders inspiriert und befähigt waren, zum Kunst anfertigen. Der Bezalel war zum Beispiel im 2. Mose, wo sie die Stifthütte gebaut hat, er alle Werkzeuge und alle Sachen dort, die man handfertigen musste, hat er hergestellt. Und steht sogar, Gott sagt selber, ich habe ihn ausgesucht und habe ihn befähigt, dass er das kann. Also gib ihm den Auftrag. So. Oder es gibt auch eine ganz grundsätzliche Erwählung. Eine Erwählung, die eben sich ganz konkret in die Reihe vom Anfang, in den Bogen, vom Anfang bis zum Schluss von der Geschichte dort in Reihe. Und das ist die Erwählung von Abraham. Der Abraham ist erwählt worden, um der Erste in einer Linie zu sein, wo er eben der Messias, das Heil für die ganze Welt, soll herkommen. Aber wenn wir jetzt mal eben das mit der Erwählung mal ganz grundsätzlich anschauen, etwas, was für alle gemeingültig ist, etwas, was alle Menschen angeht, dann gibt es eine Erwählung, eine Botschaft, die Gott von Anfang an gegeben hat und immer wieder wiederholt hat, die ganz, ganz grundsätzlich ist. Und ihm auch ganz wichtig ist. Für alles, was näher kommt, alle Botschaften über die Erwählung, die näher kommen, jeder Bund, den Gott schließt, ist mit dem Ziel, das zu erfüllen. Mit ihm für uns. Ganz am Anfang, 1. Mose 1, 27 bis 28, lesen wir: Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bilde. Nach dem Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnet sie mit den Worten: Seid fruchtbar und mehret euch, füllt die Erde an, macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel des Himmels und über alle Lebewesen, die auf Erde sich regen. Der Mensch steht also irgendwie in dieser Schöpfungsordnung zwischen Gott und der Schöpfung. Von Seite der Schöpfung ist er ein Wesen, indem man Gott sehen kann. Und von Seite von Gott ist er ein Wesen, das wie er selber ist und das, was er geschaffen hat, weiterführt. Gott erwählt sie und schafft sie genau, um diesen Zweck zu erfüllen. Und jetzt kann man sich vielleicht fragen, ja, was erwählen? Das hätte genau zwei gehabt. Ja, aber sie sind gleich die gewesen, wo sie gewesen sind. Gott hat sie so geschaffen, als die Personen, wo sie gewesen sind, und hat sie erwählt, um das zu machen. Zwei Kapitel weiter lesen wir, dass die Menschen an diesem Auftrag kläglich scheitern. Sie lassen sich von einem anderen Geschöpf täuschen. Sie machen sich selber untertan, statt sich die Welt untertan zu machen, und probieren, sich noch eine grössere Gott-Ebenbildlichkeit zu rauben. Und von dort an wird es einfach immer schlimmer, wie wir auch in dem Video jetzt gerade vorhin gesehen haben. Aber wenn wir nochmal genau anschauen, dann haben wir ja eigentlich Wörter, also Bezeichnungen, für das, was der Mensch da vor Gott hätte sollen ausführen. Also zum Beispiel eine Person, die herrscht über einen gewissen Raum, wo sich Sachen untertan macht. Wie nennen wir das? Ein Tipp. Das ist ein König. Das ist ein Herrscher. Und eine Person, die eine Gottheit repräsentiert und den Willen dieser Gottheit auf Erden ausführt. Wie nennt man das? Ein Priester. Der Auftrag der Menschen war von Anfang an und ist auch heute noch und wird immer so sein. Der Auftrag der Menschen war das, was wir heute König und Priester sind, nennen. Und genau diese Bezeichnungen kommen in der Bibel immer wieder vor, bis auch noch zu Jesus, der selber auch der König der Könige und der hohe Priester genannt wird. Hebräer 7 und Offenbarung 19, für die, die sich das durchlesen. Aber auch vorher kommen die beiden Begriffe auch schon vor. Zusammen, ausdrücklich, nämlich in 2. Mose 19, Vers 5 und 6. Und dort sondert sich Gott zum ersten Mal ein Volk, nicht nur eine Person, nicht nur eine Familie, sondern ein ganzes Volk aus und schließt einen Bund mit ihnen. Und ich habe schon vorher gesagt, jeder Bund, den Gott schließt mit den Menschen, ist immer mit dem Ziel, dass dieser Auftrag, dass diese Erwählung kann manifest werden, kann sich verwirklichen in der Welt. Der Bund hat Gott mit dem Volk Israel geschlossen und hat Mose noch gesagt, sagt ihnen das, wenn ihr meine weisige Willig erfüllen, meinen Bund halten, also der Bund, den ich mit euch schließe, damit ihr den Auftrag könnt erfüllen, dann werdet ihr aus allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Mir gehört die ganze Welt, aber ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein. Mein heiliges Volk. Gang und sag das den Israeliten noch. Da haben wir zuerst mal den Geschichtsbogen von Gott. Also Gott schafft den Mensch als König und Priester. Menschen scheitern, werden unfähig, Gottes Auftrag und Bestimmung gerecht werden. Gottes endgültige Lösung ist dann eben selber Mensch zu werden. Und den Auftrag auf eigene Initiative zu erfüllen, nicht nur weiterzuführen, sondern zu erfüllen und Menschen so mit in eine neue Schöpfung, das ist dann die andere Seite des Bogen, zu nehmen. Das sind die Enden des Bogen. Und dann haben wir eben in der Geschichte selber nochmal eine prophetische Handlung von Gott, wo er sich ein Volk aussucht und eben diesen Auftrag nochmal ganz ausdrücklich ausspricht. Beziehungsweise nicht einmal unbedingt als Auftrag, sondern als Volk vom Auftrag, als Volk von diesem Bund, als Ziel von diesem Zusammenspannen, das er mit dem Volk machen will. Und da lässt er die ursprüngliche Bestimmung, Erwählung von Menschen bei der Schöpfung nochmal nachhallen und bereitet die endgültige Erfüllung von dem durch Jesus auch vor. Aber ich will eigentlich heute gar nicht so fest darüber reden, was ein König und ein Priester genau muss machen. Es geht mir gar nicht so fest darum, für was wir berufen sind. Sondern ich möchte das Ganze ein bisschen aus einem anderen Winkel anschauen. Wenn man gründlich möchte die Bibel lesen, Also das ist auch ein Tipp für persönliche Lektüre. Wenn man gründlich möchte die Bibel lesen, dann ist es immer gut, wenn man sich auch außer der offensichtlichen Frage mal eine Frage stellt, die vielleicht nicht ganz so offensichtlich ist, wo man erst beim zweiten Mal anschauen darauf kommt. Und darum stelle ich jetzt mal eine Frage in den Raum, die wahrscheinlich nicht gerade zuerst ins Gedächtnis fällt, wenn wir die Stelle lesen. Was denkt ihr, anhand von welchem Kriterium hat Gott jetzt Israel erwählt? Was ist die Qualifikation, die das Volk Israel so herausragend hat gemacht, dass sich Gott ausgerechnet sie ausgesucht hat und durch sie die Bestimmung von Menschen weiterzuführen und sein endgültiges Heil vorzubereiten? Was hat das Volk so speziell gemacht? Das Versprechen? Ja, das stimmt, das sagt Gott ausdrücklich. Es gibt, ja, mach nur. Ja, mhm.
Ich würde sagen, keine Qualifikation.
Okay. Ja, aber sie haben nicht geglaubt, Abraham hat geglaubt. auf das möchte ich raus. Beim Adam und Eva war es ziemlich klar. Also ich habe vorher auch gerade gesagt, dass es nicht unbedingt wegen dem ist, aber sie war das Zweite, mehr andere Menschen hat es gar nicht gegeben. Sie sind erwählt. Gott hat sie gemacht und erwählt, um das zu machen. Bei Jesus ist das ziemlich klar. Jesus ist Gott der Einzige, der den Auftrag hat, so erfüllen konnte, ist Gott selber. Ganz einfach. Warum Volk Israel? Also, mal ein paar Qualifikationen auszuschliessen, damit man das runterkochen kann. Zuerst einmal, sie waren nicht fügig. Israel ist nicht erwählt worden, weil sie gerade das gehorsamste Volk von allen waren. Weil sie genau immer das gemacht haben, was Gott gesagt hat. Der Ausdruck halsstarrig kommt im 2. und 5. Mose 6-mal vor und jedes Mal ist das Volk Israel gemeint. Kein einziges anderes Volk in der ganzen Bibel wird je als halsstarrig bezeichnet, außer Israel. Zweitens, es ist nicht gross. Es ist nicht ein Volk, wo man die ganze Geschichte sozusagen kann in einem Schwall bewegen, weil sie einfach alle überwältigen. Gott selber sagt, du bist das kleinste unter Völkern. Müsst gar nicht meinen, dass ich euch erwählt habe, weil ihr gross seid, ihr seid die Allerkleinsten. Sagt er ihnen im 5. Mose 7. Und sie waren nicht wirklich beständig. Der Mose war gerade mal 40 Tage dort auf dem Berg oben und hat mit Gott geredet über den Bund, den Gott mit ihnen schliessen will. Und sie hat nach etwa, ich nehme mal an, dass mit 30 Tagen maximal haben sie aufgegeben. Sie haben gefunden, der kommt nicht mehr runter, der ist bei Gott und der Gott, die könnten zusammen ihre Sache machen und wir sind mal da unten. Wir brauchen irgendetwas handfest, wir machen einen Götz. Mal, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Das ist ein Monat. Sie sind gerade aus Ägypten rausgekommen, wo sie 400 Jahre lang waren. Nach einem Monat haben sie aufgegeben. Oder gehen wir mal weiter. Nochmal 400 Jahre später, bei den Königen, eine Generation nach dem anderen, war mal ein guter König, mal ein schlechter König. Innerhalb von, ich weiss nicht, den ersten paar Regierungsjahren von diesem schlechten König, war das Volk wieder absolut fertig und korrupt. Es hat nie lange gebraucht. Gott hat das Gericht über Israel nicht nur gebracht, weil die Könige schlecht waren, sondern weil das Volk dort mitgemacht hat. Israel ist nicht erwählt worden, weil sie extrem beständig waren und immer schön festgehalten haben an Gott. Und zuletzt, jetzt gehen wir gleich noch mal schnell ins Neue Testament. Da, das Volk von Königen und Priester. Die Könige und Priester, sagen wir mal, von diesem Volk, sind schlussendlich die gewesen, die ihren Gott, ihren Retter, an die Heiden haben überliefert, zum Töten. Also, eine positive Qualifikation hat Israel nicht gehabt. Ganz abgesehen davon, ob irgendein anderes Volk auf Erden das hätte besser gemacht, das Einzige, der für Israel hat müssen sprechen, hat etwas anderes müssen sein. Priester und König sein, das sind überhaupt nicht beliebige Ämter. Also wenn wir Priester und Könige würden demokratisch wählen und unser Land und unsere Religion ziemlich lieb sind, dann müssen wir sehr genau auf Qualifikationen schauen. Es ist eine Frage, ob wir es überhaupt machen, so mit unserer Demokratie. Aber ein König, wo wir genau wissen, dass der komplett unfähig ist, den wählen wir nicht. Ein Priester, wo wir genau wissen, dass der nicht besser ist als Eli seine Söhne, den wählen wir nicht. Das sind Ämter, das sind Aufgaben, die Gewicht haben und die nicht jeder kann. Oder? Gottes Kriterium für die Erwählung von Israel, wenn wir jetzt das nochmal dort reinflechten, muss man das können? Hat Israel das können? Ist das der Grund gewesen, warum das Gott sie erwählt hat? Ja, offensichtlich nicht. 5. Mose 7, Vers 8. Weil der Herr euch lieb hat. Und weil ich es Abraham versprochen habe, aus seinen Nachkommen, seinen Söhnen und Enkel habe bestätigt. Drum und nur drum habe ich euch erwählt. Drum habe ich euch aus Ägypten, aus der Sklaverei weggeführt. Drum habe ich euch frei gemacht. Drum seid ihr mein Volk. Warum also? Väterliwirtschaft. Der Abraham war mein Kollege, du bist sein Enkel, sein Ururu-Enkel, egal. Darum habe ich dich lieb und darum erwähle ich dich. Weil ich euch lieb habe und weil ich es eurem Grossvater versprochen habe, darum tue ich euch erwählen. Und warum der Abraham? Carlos hat vorhin gesagt, der Abraham hat ja gesagt und hat Gott vertraut. Das ist die einzige Qualifikation, die das Volk Israel hatte, für das es Gott sie erwählt hat. Also wir haben da zwei Kriterien, die wir da herauskristallisieren können, wenn wir das wollen. Gott wählt, erwählt seine Leute, weil er sie lieb hat und weil er es versprochen hat. Das ist der einzige Grund. Keine Qualifikation auf dieser Welt kann diesen beiden Kriterien widerstehen. Keine Disqualifikation kann dieser Erwählung widerstehen. Gott erwählt nicht, weil wir geeignet sind, sondern weil er das will. Er erwählt nicht, weil wir fürs Ausführen von diesem Auftrag Könige und Priester zu sein, weil wir für das bürgen können, sondern weil er für sein Wort dort bürgen. Gott hat dich erwählt, weil er dich lieb hat. Er hat dich erwählt, weil er sein Wort für dich auch hat gegeben. Und sein Wort, das hat einen Namen. Ich denke, das wissen wir da alle. Weil Gottes Wort ist Fleisch geworden, hat unter uns gewohnt und heisst Jesus. Der Auftrag ist immer der gleiche geblieben. Der Bund, auch der neue Bund, hat das Ziel und das ist, dass wir das können leben, ausleben, können ausführen, Könige und Priester zu sein. Dass wir das verwalten können, wo Gott uns dazu ruft. Nicht, weil wir es gut können, sondern ganz einfach, weil er es ist, der dich ruft. Der Abraham, das war ein Sesshafter, ein ehrwürdiger Stadtbürger. Und er hat den Rest von seinem Leben irgendwo unterwegs in einem Zelt verbracht. Das hat nicht zu ihm gepasst. Aber Gott hat gesagt, komm. Und er hat gesagt, ja. Wir sollen so leben, dass die Schöpfung, wenn sie uns sieht, Gott sieht, Jesus sieht, du bist sein Repräsentant und an dir soll die Welt sehen, wie Gott ist. Priester sein. Und durch Jesus, durch den Heiligen Geist, ist das möglich geworden. Und sein Kriterium ist auch für uns gleich geblieben, weil er uns liebt. Keiner ist ausgeschlossen. Das hat uns Gott in Jesus gesagt. Und er hat uns versprochen, schon ganz am Anfang, bei Adam und Eva, wo wir alle damit verwandt sind, durch die Jahrtausende hin runter, immer wieder wiederholt, unterstrichen, bis eben in Jesus das Versprechen eingelöst worden ist, dass er dich möchte erwählen. Und jetzt können wir uns fragen, ja, ist ja wunderbar, jetzt weiss ich ein bisschen mehr zu meinem Status quo wieder, haben wir wieder dann Refresher, ich bin König, ich bin Priester, yes, machen wir das. Aber wie tut sich das denn auswirken auf meinen Alltag? Weil es ist ja schön, du kannst auch als König den ganzen Tag im Bett bleiben und nichts machen. Wie erlebe ich das im Alltag? Wenn wir am Morgen aufstehen, aufwachen, den Tag anfangen, dann können wir das zum Beispiel so machen, dass wir es bewusst so anfangen, dass wir uns von Gott lernen lassen, sagen, ich habe dich erwählt, nicht du mich. Und es kommt mir nicht darauf an, sagt Gott, was du kannst, was du nicht kannst, was deine Qualifikationen sind, was deine absoluten Schwächen sind, sondern ich habe dich erwählt, ich habe dich lieb und das ist das Ende dieser Diskussion. Tut dir das mal jeden Morgen sagen von Gott. Weil das ändert deine Sicht auf dich selber, es ändert deine Sicht auf die Welt, es ändert deine Sicht auf deine Arbeit, vielleicht sogar auf dein Bett. Gott hat dich erwählt. Und darum bist du ein König, eine Königin. Darum bist du ein Priester. Und wenn du heute absolut versagst, bist du es trotzdem. Weil Gott dich liebt, weil Gott dich erwählt hat. Und zwar ganz einfach darum, weil Gott den Bogen, der rote Faden, der hat nicht mit Adam und Eva, mit der Schöpfung angefangen und ist bis Jesus gegangen, sondern der geht bis ans Ende, bis zu der neuen Schöpfung. Über uns auch drüber. Gott kennt kein Ansehen von der Person, er schaut auf unser Herz. Und sogar unser Herz ist er imstande, eben zu verändern, dem Herz von einem König und von einem Priester gleich zu machen, zu verwandeln. Weil, und das ist eben wieder das, da ist wieder der Heilige Geist im Spiel. Der Heilige Geist ist das Unterpfand für das, was wir werden haben, nämlich die Gegenwart von Gott, ihr Ewigkeit, wenn er kommt und alles neu macht. Und dieser Platz im Königreich von Gott, in der Gemeinde, in seiner Schöpfung, in der neuen Schöpfung und in der alten Schöpfung, das ist nicht eine Frage der Qualifikation. Es ist nicht eine Frage davon, ob wir das schaffen. Es ist nicht eine Frage davon, ob wir besonders gut sind oder besonders moralisch plus minus. Es ist eine Frage davon, dass Gott uns den Platz möchte geben. Und natürlich, wenn du schon einen Platz hast, dann nimm ihn ein. Aber Gott bürgt für deine Erwählung. Nicht du. Nicht ich. Und darum steht hier in Matthäus 6, Vers 33 näher. Sucht, streckt euch aus, zuerst einmal nach dem Reich von Gott und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere geschenkt er euch. Warum? Weil er euch erwählt hat. Weil er uns erwählt hat und weil das heisst, dass er selber muss schauen und tut schauen. Ich bete zum Schluss. Vater, ich danke dir für die Botschaft, die du uns gegeben hast. Ich danke dir, dass wir wissen oder dürfen, dass wir das Angebot haben, dass wir zu dir kommen, nicht weil wir uns einen Weg dorthin haben geschaffen, sondern weil du selber einen Weg zu uns hast geschaffen. Wir danken dir, Herr, dass du den Bund, dass wir den Bund mit dir geschlossen sind, dass wir es auch gerade vorher noch mal können mit dem Abendmahl feiern können. Der Bund in deinem Blut, den du selber verbürgst, für die Erwählung, für die Bestimmung. Und ich danke dir, Herr, dass du selber durch dein Wort mit uns redest und uns zeigst, was du von uns willst. Dass du selber durch dein Wort zu uns redest und sagst, dass du selber auch alles schon vorbereitet und alles schon gemacht hast. Wir haben dich lieb, Herr, und wir bitten dich, dass du uns in dieser Woche begegnest. Und du hilfst, uns aus deinen Augen zu sehen, als das, was du sagst, was wir sind und nicht das, was wir denken, was wir können und sind. Wir haben dich lieb, Herr. Wir freuen uns auf dich und auf das, was du diese Woche vorhast. Amen.